Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Schreiben Männer anders über die Literatur von Frauen als über die Bücher ihrer Geschlechtsgenossen? Benimmt sich die männliche Literaturkritik vielleicht sogar bisweilen frauenfeindlich? Diese Frage stellen wir nach den Empfehlungen unserer frisch veröffentlichten Sachbuchbestenliste in dieser Lesart. Und jetzt ist Christian Rapanzel aus unserer Redaktion bei uns im Studio. Er gehört der Jury unserer Sachbuchbestenliste an, die wir monatlich und gemeinsam mit den Kollegen von ZDF und der Zeit aus Hamburg gestalten. Heute die neue Ausgabe für Oktober. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen.
Insgesamt 30 Juroren haben sich wieder für 12 Titel entschieden. Welches Buch auf der Liste ist Ihr persönlicher Favorit?
Mein ganz persönlicher Favorit ist auf Platz 2 gelandet, erstmals auf der Liste. Das ist ein Buch von Julia Ebner. Radikalisierungsmaschinen heißt das Buch. Sie ist eine junge Wissenschaftlerin aus London, die erforscht, wie Extremisten wirklich aller Couleur neue Technologien benutzen, wie sie neue Technologien auch besser benutzen, muss man sagen, als etablierte Parteien und gemäßigte Kräfte. Und es geht also um neue Technologien, um soziale Netzwerke, um Apps, um auch Crowdfunding für Neonazis und dergleichen. Sie ist, wie gesagt, Wissenschaftlerin, macht das also per Datenanalyse und schon vom Schreibtisch aus, aber nicht nur. Sie schmuggelt sich auch wirklich ein, also mit Undercover, mit Perücke geht sie dann zu irgendwelchen Vernetzungstreffen von Rechtsextremen. Sie geht zu, ja, man muss das fast nennen, so Social-Media-Schulungen für Extremisten, für angehende Terroristen oder möchte gern Terroristen. Sie benutzt eine Dating-App für Neonazis, hat dann da sogar ein Date. Das heißt, das Ganze hat eben nicht nur diese wissenschaftliche Ebene, sondern auch so eine ganz persönliche Dringlichkeit. Auch die Gefahr wird da durchaus immer wieder spürbar. Und vor allem dadurch, dass sie auch persönlich so recherchiert, kommt sie auch dichter an persönliche Prozesse ran. Also wie werden Menschen eigentlich von Extremisten angefixt? Da beschreibt sie, sie nennt das so eine trojanisches Pferd-Methode, dass dann zum Beispiel angebliche Frauenrechtsgruppen islamfeindlich argumentieren und gar nicht offiziell sagen, dass sie zum Beispiel zur identitären Bewegung gehören, die ja rechtsextremistisch ist. Und dann das so eben so ganz groß so über Facebook und so verbreiten. Das ist so das trojanische Pferd. Und dann erst im zweiten Schritt kommt man in versteckte Chaträume rein, in irgendwelche Treffen, wo es dann immer radikaler wird, wo dann Frauenrechte doch nicht mehr viel zählen. Also da soll dann im Namen einer angeblich natürlichen Ordnung dann doch die Frauenrechte wieder werden in Frage gestellt. Da gibt es dann auch Untergruppen für Frauen, die das auch so sehen, die sich dann gegenseitig Tipps geben, wie sie sich unterwürfiger verhalten können. Dann gibt es das männliche Pendant. Das hat schon ein bisschen für Presse gesorgt in letzter Zeit. Das sind diese Männer, die Incels, die glauben, es gäbe eine Verschwörung von Frauen, um sie vom Sex abzuhalten. Das klingt teilweise absurd. Es klingt teilweise fast ein bisschen erbärmlich, muss ich sagen. Aber bei ihr wird eben sehr deutlich, dass das weit mehr ist, weil es eben wirklich gefährlich ist, weil damit Verschwörungstheorien salonfähig werden und so geschlossene Gruppen bilden. Das ist also eine tatsächliche Gefahr, nicht bloß Spinner. Also das ist mein Favorit, Platz 2.
Julia Ebner, Radikalisierungsmaschinen.
Genau.
Dass Christian Rapanzel dieses Buch ihr Favorit ist, wissen Stammhörerinnen und Stammhörer von Deutschlandfunk Kultur, weil sie natürlich unser Mann für das politische Sachbuch sind. daneben stehen, sehe ich aber auf der Liste, auch ein Tierbuch, eins über die Zeit, eins noch über die Gletscher von Grönland. Wie würden Sie denn generell die Mischung auf dieser Sachbuchbestenliste beschreiben?
Ich finde sie bunt gemischt. Es gibt Soziologiebücher, es gibt Politikbücher, Umweltbücher, Philosophiebücher. Sie haben jetzt gerade schon zum Beispiel auch das mit der Zeit genannt. Da geht es also darum, warum die Zeit in unserem Kopf so unterschiedlich schnell vergeht, obwohl wir sie ja mit der Stoppuhr eigentlich messen können. Stilistisch ist die Liste schon so ein bisschen einheitlicher, weil ich finde, viele der Bücher sind gut geeignet, um sie so am metaphorischen Kamin zu lesen, ne? Mit würdevoll hochgezogener Augenbraue. Dabei am Teenippen ist ja vielleicht für den Herbst nicht schlecht. Also ja, insgesamt 10 neue Bücher, 4 nagelneu auf der Liste, 6 waren schon mal drauf, 5 Frauen, 5 Männer, also bunte Mischung.
Achten Sie da drauf in der Jury, dass es eben, ja, bunt wird, bleibt?
Jein, nicht so ganz offiziell. Muss ich vielleicht kurz erklären. Also es ist eine Jury, Sie haben es vorhin schon gesagt, mit 30 Juroren und Jurorinnen hier vom Deutschen Funk Kultur, von der Zeit, vom ZDF, aber auch freie Kolleginnen und Kritiker. Und wir haben da keine so Jury-Treffen, wo wir das diskutieren. Es gibt auch keine Nominierungsliste, sondern jede und jeder von uns pickt sich immer 4 Lieblingsbücher raus und bewirbt die dann, vergibt dafür 4 Punkte. Und dann habe ich zum Beispiel eine Kollegin, die sagt dann immer, Mensch Christian, da gibt es noch folgendes tolles Wissenschaftsbuch, weil sie genau weiß, ich gucke immer auf die politischen Bücher, ich zeige ihr dann wiederum andersrum was. Insofern, jein, so ein bisschen gucken wir drauf, aber nicht so richtig ganz offiziell.
Einen starken Sprengsel in der Farbpalette bildet aber doch auch die Philosophie und die Soziologie. Das sind schon
das
auch Schwerpunkte.
Fällt schon auf in diesem Monat, ja, das würde ich auch sagen. Also wirklich auch mit prominenten Sachen. Amin Nasei zum Beispiel mit seinem Buch Muster über den Siegeszug digitaler Technologie, wo er aber argumentiert, eine digitale Gesellschaft hätten wir schon begründet, lange bevor es überhaupt elektronische Mittel gab. Also da stecken viele Pointen und viele, viele Clues drin in diesem Buch. Oder Kwame Anthony Appiah, der hat ein Buch geschrieben über Identitäten. Er nennt das die Fiktionen der Wirklichkeit. Und das ist ja spannend, weil das ist ja so in Mode gekommen, irgendwie von Identität zu reden. Und er nimmt das genau unter die Lupe. Was ist denn eigentlich Religion? Was ist denn eigentlich Nation? Worauf wir uns da ja gerne mal berufen. Und je genauer er das anguckt, desto bröckeliger und poröser wird das Ganze dann. Und das ist so ein sehr kluger Blick auf die Geschichte und auf die Gegenwart, der dann zeigt, ja, er endet dann eigentlich mit so einem Plädoyer so gegen so Reinheitsprediger, kulturelle Reinheitsprediger und für so einen, er nennt das einen kulturellen Gulasch, den findet er ganz toll. Ja, das zum Beispiel, oder was weiß ich, Stuart Jeffries zum Beispiel, das Grand Hotel am Abgrund.
Der steht auf Nummer 1.
Nummer 1, genau.
Ist die Tabellenspitze mit seinem Buch über die Frankfurter Schule und ja, wieder mit dem herrlichen Titel Grand Hotel Abgrund.
Klasse,
das ist ein Zitat, das Sie, Christian Rapphansel, heute früh schon unseren Hörern und unseren Hörern in der Frühsendung erklärt haben.
Genau.
Sagen Sie es nochmal, ist
immer
so schön.
Das ist ein Zitat von dem ungarischen Philosophen Georg Lukács, der fand nämlich, dass die Frankfurter Schule, also Adorno, Horkheimer, Marcuse und Co., die hätten so wie in einem Grand Hotel gesessen und auf den Abgrund der Welt herabgeblickt. Also so ein bisschen elitär, ein bisschen zu gemütlich, so also das Elend der Welt eigentlich mehr so als intellektuelles Amüsement für sie. Sie hätten so darüber geschwebt und über die Massenkultur geurteilt. Das ist also ein etwas boshafter Titel, muss ich sagen. Das ganze Buch hat auch so einen ironischen Tonfall, ist unterhaltsam geschrieben, ist durchzogen von Popkultur-Zitaten. Also insofern, ob das so den Köpfen der Frankfurter Schule so gut gefallen würde, das Buch, da habe ich so meine Zweifel, obwohl es trotzdem wirklich eine Würdigung dieser Schule ist, in einer Zeit, wo ja so die Glanzzeit der Frankfurter Schule eigentlich schon vorbei ist, wo sie aber gleichzeitig aufgrund der politischen Weltlage doch wieder hervorgeholt wird, wenn wir an so Texte denken wie Adornos Studien zum autoritären Charakter. Also deswegen auf Platz 1 das Grand Hotel Abgrund.
Unsere aktuelle Sachbuchbestliste für den Monat Oktober, das war Christian Rapphansel aus unserer Redaktion. Dankeschön.
Gerne.
Die ganze Liste von Deutschlandfunk Kultur, dem ZDF und der Zeit, die finden Sie online auf unserer Website und der des ZDF in gedruckter Fassung in der heutigen Ausgabe der Zeit. Geht die männliche Literaturkritik kritischer mit Büchern von Frauen um? Geht sie mit Männern weniger ins Gericht? Ja, ist das sogar bisweilen frauenfeindlich? Und wenn ja, wie äußert sich das? Diese Fragen, die greifen jetzt nicht wohlfeil aus der MeToo-Debatten-Cloud, sondern sie schwelt schon länger in der realen publizistischen Welt aktueller Literaturrezension. Etliche Indizien von Ungleichbehandlung hat Jenny Friedrich-Frixer für uns gesammelt, Autorin und Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag.
Sie haben in jüngerer Zeit ja etliche Fälle untersucht. Was haben Sie gefunden?
Ach, untersucht klingt jetzt schon so forschungsmäßig. Ich glaube, ich beobachte das einfach, wie viele andere Autorinnen und Journalistinnen auch, übrigens auch Männer, schon seit Jahren. Insgesamt kann man sagen, ist es einfach so, dass die schriftstellerische Arbeit von Frauen Männer immer noch ziemlich wenig interessiert im Vergleich. Also 74% aller Bücher, die männliche Kritiker besprechen, sind von Männern. Bei Frauen ist das eine bisschen bessere Quote. Die besprechen auch ein bisschen mehr Männer, aber nur ein kleines bisschen. Und man kann sagen, dass Frauen sich eigentlich immer schon für Männerthemen interessiert haben, von Heeresgeschichte bis zu zarter Lyrik, einfach weil sie das mussten. Man hätte gar nicht mitspielen können in diesem Literaturbetrieb, wenn man sich nicht für Männerthemen interessiert. Und dass es umgekehrt eben bis heute nicht so richtig ausgeglichen ist. Aber natürlich kommen seit ein paar Jahren viel mehr Autorinnen zu Wort. Es gibt auch mehr Kritikerinnen. Also die ganze Literatur wird vielstimmiger und eben auch weiblicher. Aber Männer besprechen Texte von Frauen eben oft anders, als Frauen sie besprechen würden und auch anders als Männer Männertexte besprechen. Und mir ist total wichtig zu sagen, dass es nicht die Männer sind, die das tun, sondern ein paar. Und über die Mechanismen können wir uns unterhalten.
Aber die paar Männer, die werden dann doch auffällig, oder? Es gibt also in letzter Zeit, vielleicht, natürlich ist die Sensibilität vielleicht höher geworden, aber Gottlob ist sie höher geworden, dass man doch sagt, um Gottes Willen, das geht ja so gar nicht. Was fällt Ihnen da ein?
Ja, das findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Also die offenkundigste ist, glaube ich, die, dass sehr viel über das Aussehen von Frauen nach wie vor in Literaturkritik gesprochen wird. Das jüngste Beispiel war, was mir einfällt, ist Sally Rooney, eine irische Autorin, über die hieß es dann irgendwie in einem Gespräch mal, sie sähe aus wie ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen. Das ist nun ein sehr plakatives Beispiel, aber es gibt eben auch andere Ebenen und die werden viel subtiler dann. Also es gibt zum Beispiel das Sprachliche, das gerne, wenn über Frauen geredet wird, auch jetzt zujüngst wieder über ein Buch, auch was auf der Longlist des Deutschen Buchpreises war, wo dann heißt, das ist ein empfindsamer Roman oder dann ist so weibliche Empfindsamkeit, wird so zum Thema in diesem Buch gemacht. Und dieses Ganze, so Frauen, das ist gefühlig und so weiter, das geht halt ganz schnell in so eine Schublade Frauenliteratur. Und das ist eine Schublade, die gibt's für Männer einfach nicht. Also das ist, damit kann man ein Buch oder eine Autorin ziemlich vernichtend besprechen, weil es klingt gleich so wie nach seichte Unterhaltung, Rosamunde Pilcher, so Frauenzeugs. So. Und dann gibt es natürlich auch so einfach, dass Frauen als Autorin oder als Person abgewertet werden. Also das war auch Beispiel, Longlist, Karin Köhler, wo es dann einfach zum Teil hieß in den Besprechungen, das ist ein naives Jugendbuch, ist das Literatur oder so, also wo eigentlich abgesprochen wird, ob die Autorin da mitmachen soll eigentlich in diesem Bereich Literatur.
Ich meine, die meisten Kritiker würden wahrscheinlich von sich behaupten, dass sie da ein ganz objektives Kriterium an einen Text anlegen, etwa an die Sprache. Oder Jugend kann ja auch männlich konnotiert sein, also einem männlichen Autor kann man das auch vorwerfen. Oder sehen Sie das anders?
Ja, da habe ich so gewisse Zweifel. Also es stimmt und deswegen ist es auch so schwierig, immer so einen einzelnen Text heranzuziehen und zu sagen, das ist irgendwie jetzt Beleg für Frauenfeindlichkeit. Sondern ich glaube wirklich, es sind Wirkmechanismen, die es schon sehr lange gibt und die einfach immer wieder in so eine traditionelle Lesart gehen. Es gibt da in der Wissenschaft ganz interessante Untersuchungen darüber, wie Themen und Methoden, die Frauen anwenden, nicht so zur Geltung kommen wie die von Männern. Und ich glaube, dass es im Journalismus und in der Literaturkritik ähnlich ist. Das sind ja auch geistige, intellektuelle Disziplinen sozusagen. Also dass einfach das, was Frauen auch neu reinbringen in ihre Bereiche, nicht so ernst genommen wird häufig. In der Literaturkritik wären das auch die Themen oder die Sprache von Frauen, wo man einfach ein bisschen genauer hingucken sollte manchmal, was daran neu sein könnte, als es auf so eine oberflächliche, wieder so Frauenkram-Schiene abzutun.
Was würden Sie denn vorschlagen? Ich meine, ich tue mich ein bisschen schwer, das richtig glauben zu wollen, weil ich der naiven Meinung eigentlich bislang war, wer sich mit Literatur beschäftigt, der gehört automatisch zu den Guten. Der kann kein versteckter Sexist, kein versteckter Rassist sein. Schließlich handeln die Bücher ja auch immer von diesen Verhältnissen, auch viel von Geschlechterverhältnissen. Da kann man doch nicht so doof sein und einer Frau irgendetwas vorwerfen, was man einen Mann nicht vorwirft. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich meine naive Haltung. Wie wäre sie denn zu korrigieren?
Also ich glaube auch nicht, dass eine Armada von griesgrämigen Kritikern in ihrer Schreibstube sitzt und beschlossen hat, die Frauen runterzumachen. Ich glaube wirklich, das ist subtiler zum Teil so. Ich finde, was immer hilft, ist Sachlichkeit. So, also Sachlichkeit einem Text gegenüber. Und ich glaube auch, dass gute Kritiker die Fähigkeit zur Selbstkritik haben sollten und sich mal kurz fragen, wie lese ich das Buch? Ja, und habe ich hier vielleicht einen blinden Fleck? Und wenn einem zum Beispiel auf einen Text auch sehr viel Kritik entgegenkommt und irgendwie 20 Leute sagen, hör mal, ist das wirklich so? Kann man ja auch mal drüber nachdenken, ob das eigene Urteil immer frei von Vorurteil ist, auch sozusagen.
Ja. Man könnte ja ganz radikal sagen, Männer können das eigentlich gar nicht richtig verstehen, was Frauen schreiben, also sollen sie es bleiben lassen.
Das wäre ganz fatal, weil das würde ja die Geschlechterverhältnisse immer wieder nur noch weiter auseinander dividieren und so. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Ich meine, Emanzipation ist ein total langer Prozess für beide Geschlechter. Und natürlich stimmt es auch, dass es eine ästhetische Kritik gibt, die für sich stehen soll. Und es darf ja auch jeder über jedes Buch sagen und schreiben, was er möchte. Mhm. Aber es gibt eben auch, deswegen habe ich am Anfang so lange angefangen mit dem, von welchen Verhältnissen reden wir. Es gibt eben auch eine Situation, in der Frauen traditionell zu kurz gekommen sind und nach wie vor mit den gleichen traditionellen Mechanismen auch beschrieben werden.
Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch, Frau Friedrich Frexer, drüber nachgedacht, wie man eigentlich als Mann da sich wappnen könnte. Mir ist in dem Zusammenhang eingefallen, ich bin immer ein großer Martin Walser-Fan gewesen, mochte allerdings die späten Sachen, also die er jetzt wirklich als sehr alter Mann schrieb, überhaupt nicht, weil das war so eine Art von, ich sage es mal, Alterserotik, die mir nicht so gepasst hat, wenn 85-jährige, 30-jährigen Frauen hinterher rennen. Und das haben Kritiker auch so offen gesagt. Ich habe mir jetzt umgekehrt, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir dieses Thema haben, mal vorgestellt, wenn jetzt Martin, nicht Martin hieße, sondern Martina Walser, also eine 90-Jährige, die also selbstbewusst über ihre Sexualität schreiben würde. Wenn man da als Kritiker, als Mann sozusagen dieser Martina Walser vorwerfen würde, dass sie sich vielleicht nicht altersgemäß verhält, dann würde ja ein Sturm der Entrüstung losbrechen im Sinne, was bildet sich der Kerl ein, hier von einer selbstbewussten Dame über ihre Sexualität zu richten. Bei dem Martin hätte ich nicht dieses Problem. Wie komme ich denn da raus?
Da haben Sie sich jetzt aber eine knifflige Frage für mich ausgedacht. Ich glaube, das ist beiderseits schwierig. Also ich finde zum Beispiel auch, dass Frauen manchmal auch zu empfindlich sind mit Kritik von Männern. Das gibt es durchaus auch. Also das ist nicht alles, was ein Mann Fieses oder Böses über einen Frauentext sagt, ist automatisch frauenfeindlich. Deswegen finde ich es auch so wichtig, da differenziert drüber zu sprechen. Ich finde gut, das einfach mitzuerzählen. Also in dem Fall kann man sagen, vielleicht, das ist ja selten, dass eine Frau in dem Alter überhaupt über ihre Sexualität schreibt. Das ist neu in der Literatur. Und wie ist das denn zum Beispiel im Vergleich zu einem Walser-Text? Das wäre interessant. So. Und das Klischee vom alten weißen Mann nervt übrigens, finde ich, genauso und ist auch nicht hilfreich. Das ist eigentlich nur Zurückkloppen auf der gleichen Ebene. So. Es gibt ja wahnsinnig tolle alte weiße Männer, die auch Kluges über Frauen, über Literaturkritik sagen. Es wäre einfach sehr schön, aus diesen Schubladen insgesamt irgendwie so ein bisschen rauszukommen.
Wie souverän lustig man aber auch mit dem Phänomen umgehen kann, hat der Hashtag Dichter dran in letzter Zeit gezeigt, hat mächtig für Furore gezeigt. Das waren sehr sarkastische, drollige Tweets von Frauen über Schriftsteller. Das gibt es jetzt demnächst als Buch, da stehen dann so kleine Tweets zum Beispiel drin wie: Während die beeindruckende Katja Mann erfolgreich die Fabriken ihres Vaters leitete, kümmerte sich Gatte Thomas liebevoll um die Kinder. Daneben schrieb er Bücher. Oder als Ehemann von Marilyn Monroe hatte Arthur Miller keine Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden. Das ist eine schöne Art, dieses Problem auch ein bisschen auszukontern, oder?
Absolut. Also wieso finde ich, dass Humor immer hilft? Also ich persönlich finde es so wichtig, über die Sachen zu sprechen und gleichzeitig bin ich auch so müde davon, weil es auch immer so überemotional ist und so weiter. Und also Humor ist eigentlich ein super Ansatz, um dem mal ein bisschen anders zu begegnen.
Literaturkritik. Männlich, weiblich, frauenfeindlich? Fragezeichen. Jenny Friedrich Frexer hat diese Frage, diesen Komplex für uns differenziert. Danke Ihnen dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jan Konefke, ich bin Schriftsteller. Das Buch meines Lebens heißt Verschwörung gegen Amerika und ist ein Roman von Philip Roth. Es ist das jüngste Buch meines Lebens, denn Bücher meines Lebens gibt es viele. Der 2004 erschienene Roman ist bei aller Meisterschaft seines Autors vielleicht nicht einmal das beste Buch von Philip Roth, aber die ihm zugrunde liegende Idee ist atemberaubend. Bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November 1940 gewinnt nicht Franklin D. Roosevelt, sondern sein Gegenkandidat, der seit seiner Atlantiküberquerung berühmte Charles Lindbergh. Politisch ein Isolationist und Antisemit, dem 1938 durch Hermann Göring das Großkreuz des Deutschen Adlerordens verliehen wurde. Aus der Perspektive des zusammen mit seiner Familie in Newark aufwachsenden Kindes Philip Roth erzählt der Autor also eine kontrafaktische Geschichte, eine historische als Ob-Fiktion. Um sie zu beglaubigen, beschreibt er seine eigene Kindheitswelt, die schon in anderen Romanen den Mittelpunkt bildete, so real und plastisch wie nie. Und so spannt sich der Bogen vom ersten Satz des Buches: Wir waren 1940 eine glückliche Familie, bis zum fiktiven, unter Lindbergs Präsidentschaft stattfindenden ersten groß angelegten Pogrom der amerikanischen Geschichte. Was hat mich an dem Werk begeistert? Gar nicht einmal die Tatsache, die einem heutigen Leser ins Auge springen muss, nämlich dass Philip Roth vor 15 Jahren einen fast prophetischen Roman veröffentlicht hat, siehe Donald Trump. Zunächst einmal bevorzuge ich als Leser und als Autor zeitgeschichtliche Stoffe, in denen sich der Einfluss und die Gewalt historischer Ereignisse und das Individuum mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Träumen, oft unversöhnlich, nicht selten tragisch, gegenüberstehen. Darüber hinaus liebe ich Kindheitserzählungen, in denen die Sinnlichkeit und Naivität früher Erfahrung die Selbstverständlichkeit der Welt in Frage stellt. Das wiederum passt zur Grundidee des Buches, das Selbstverständliche, die scheinbare Logizität der Geschichte, in Frage zu stellen, sinnlich erfahrbar zu machen, dass sie auch hätte anders verlaufen können. Verschwörung gegen Amerika ist eine in der Vergangenheit spielende Dystopie, die den Einbruch des Schrecklichen erfahrbar macht. Doch die Dystopie verweist ebenso auf ihr mögliches Gegenteil. Und dies wiederum hat mich in einigen meiner Romane angetrieben, Geschichte vor dem Hintergrund tatsächlicher Historie gegen die reale Geschichte zu erzählen. Oder auch Geschichte im Konjunktiv. Verschwörung gegen Amerika.
Das Buch meines Lebens für den Schriftsteller Jan Konefke ist es, der fabelhafte Roman von Philip Roth, Verschwörung gegen Amerika. Als Taschenbuch ist es im Rowohlt Verlag erhältlich.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da wuchten wir jetzt kein geringeres Werk als die Bibel mit auf den Studiotisch, denn das neue Buch des italienischen Theologen Simone Paganini verspricht schon im Titel knallig brandheiße Nachrichten. Von Evas Apfel bis Noahs Stechmücken, Fake News in der Bibel. So heißt der Band, den für uns der Kritiker Uwe Borg gelesen hat. Er ist im Studio in den 1950er Jahren, Herr Borg. Da gab es mal einen Riesenbestseller mit dem schönen Titel »Und die Bibel hat doch recht«. Millionenfach verkauft, wäre das jetzt nach Jahrzehnten die längst fällige Antwort von wegen alles Lüge, Fake News, was in der Heiligen Schrift so steht?
Naja, es könnte die richtige Antwort auf eine falsche Frage sein. Diese Antwort spielt eigentlich nur eine Rolle, wenn man sagt, die Bibel lese ich als ein Geschichtsbuch. Das ist sie aber nicht. Sie ist ja kein naturwissenschaftliches Werk. Sie ist ein Geschichtenbuch, das uns was über unseren Glauben erzählen will. Und ich finde nur, wer die Bibel nicht wörtlich versteht, der versteht sie richtig. Und dann spielt es nicht mehr so eine Rolle, ob da nun einzelne Irrtümer drin sind oder Fakes. Man muss einfach gucken, was soll uns mit diesen Geschichten gesagt werden.
Aber können Sie uns ein paar doch dieser spektakulären Falschmeldungen nennen, die Simone Paganini da jetzt aufgespürt hat in der Heiligen Schrift der Juden und Christen?
Mein Lieblingsfake gewissermaßen ist eigentlich der, dass Jesus der Sohn eines Zimmermanns war. Das ergibt sich daraus, dass in der ursprünglich griechischen Fassung der Bibel von einem Tekton die Rede war. Wir kennen das von Architekten. Das war sowas wie ein Baumeister. Und über etliche Umwege, ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, zwischendurch war Jesus Vater dann auch mal Schmied, ist es dazu gekommen, dass Jesus Vater ein Zimmermann war, weil gedacht wurde, damals waren die Häuser aus Holz. Ein Zimmermann hat Häuser gebaut, also war Jesus Vater Zimmermann. Das ist aber beruht auf dem Fehler, dass die Häuser damals und im Nahen Osten aus Stein waren. Jesus Vater war also Baumeister oder, ja, wenn man hochgreifen will, Architekt. Außerdem, andere Fehler in der Bibel sind, ist der Regenbogen nach der Sintflut. Fragt man sich natürlich, wo kommt da der Regenbogen her? Immerhin seit Monaten hat es über der Arche Noah nicht mal geregnet. Wo kommt da der Regenbogen her, der in der orientalischen Literatur auch überhaupt nicht bekannt ist? Das war kein Regenbogen, das war ein Bogen, eine Waffe, die Gott niederlegte als Symbol dafür, dass er mit den Menschen in Zukunft Friede halten wollte. Und dann der im Titel genannte Evas Apfel, der kommt so in der Bibel auch nicht vor. Der tritt auf, als in mittelalterlichen Kirchen diese Szene in den Kirchenfenstern dargestellt wurde. Und da musste Eva natürlich irgendwas in der Hand halten, womit sie Adam locken konnte. Und das war in diesem Fall ein Apfel. Denn das war eine Frucht, die sich auch die Armen leisten können. Mit einer Ananas oder einer Papaya hätte das nicht geklappt. Und so ist der Apfel in die Bibel gekommen.
Wer ist denn dafür verantwortlich eigentlich, Herr Borg, dass so in der Bibel und von der Bibel gelogen wird, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Gibt es da Schuldige?
Ja, da gibt es einige. Aber es ist ein breites Spektrum. Das geht vom schlichten Unwissen. Damals hat man halt nicht gedacht, dass die Erde eine Kugel ist, sondern eine Scheibe. Wusste man schlicht nicht besser. Über so Geschichten, dass in der Bibel steht, Abraham hätte viele Kamele gehabt. Die waren damals aber noch gar nicht domestiziert. Das heißt, Abraham konnte gar keine Kamele haben. Das hat man aber, als die Bibel geschrieben wurde, so nicht gewusst. Dann gibt es natürlich viele Übersetzungsfehler. Und es gibt auch, das muss man auch sagen, natürlich bewusste Fakes. Heute würde man sagen, Influencer haben versucht, mit der Bibel ihre Interessen durchzusetzen. Das war einmal Petrus als erster Papst oder auch die Geschichte, dass der Monotheismus, also der Glaube an einen Gott, die ursprüngliche Religion war. War sie aber gar nicht. Diese Idee ist erst im 6. Jahrhundert entstanden. Damit wollte man schlicht sagen, also wir Juden, wir glauben an einen Gott und das ist eigentlich das, der Glaube, den Gott so gewollt hat und den hat es immer gegeben.
Aber Herr Borg, Sie haben vorhin schon erwähnt, dass also sozusagen die Bibel ja kein Geschichtsbuch, kein Faktenbuch ist, sondern dass man sie metaphorisch, allegorisch lesen muss. Jetzt macht aber Simone Paganini daraus so einen Reißer eigentlich, ja. Und er ist ja selber Theologe. Ich meine, da werden ja auch Fachfragen beantwortet. Wie liest sich das denn jetzt? Geht man da als gläubiger Mensch da nicht die Decke hoch? Oder, ich meine, ich habe jetzt ganz viel geschmunzelt, wenn Sie mir das so erzählt haben. Liegt vielleicht aber auch so an meinem beinharten Unglauben in dieser Affäre. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein Buch, nicht sehr dick, hat ungefähr 160 Seiten. Das kann man locker weglesen. Es ist aber in seinen Informationen präzise. Es vermeidet Fachchinesisch oder in diesem Fall wäre es wahrscheinlich Fachlatein oder Fachgriechisch. Und es ist, und da macht es besonders Spaß, auch für Ungläubige, auf die heutige Situation auch oft bezogen. Ich weiß nicht, ob Ihnen Bathseba was sagt. Das war die Frau mit der Badewanne, die...
Ganz ferne, ja, ja.
Ja, genau. Und David ist ihr verfallen, weil er gesehen hat, die saß da nackt auf dem Flachdach und damit hat dann eine Liebesgeschichte angefangen. Also nach heutiger Sicht war das eher so, dass die arme Bathseba da ihre rituellen Waschungen des Judentums vollzogen hat und König David als eine Art früher Voyeur ihr zugeguckt hat und sie dann in seinen Palast beordert hat, um mit ihr eine für Bathsebas Mann letztendlich tödliche Affäre anzufangen. Da kann man natürlich, und das macht Paganini auch, Parallelen zu MeToo ziehen. Und da wird es dann auch für heutige Leser und ungläubige Leser interessant.
Nackt auf dem Flachdach. Das merke ich mir, Herr Borg. Von Evas Apfel bis Noahs Stechmücken. Fake News in der Bibel. Das ist das Buch von Simone Paganini. Im Hertha Verlag ist es erschienen. 160 Seiten für 14 Euro. Uwe Borg hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank. Mehr dazu wie immer im Netz auf unserer Leserzeit unter www.deutschlandfunkkultur.de. Sie hören die Lesart, wo jetzt unser Autor Florian Werner wieder Musik für uns liest, und zwar von Drangsal. Dieses schöne alte Wort hat der junge Künstler Max Albin Gruber zu seinem Pseudonym erwählt. Vor 2 Jahren erschien das erste Album des Pfälzer Sängers, Songschreibers und Multiinstrumentalisten. Letztes Jahr schon das zweite. Und jetzt gibt es eine neue Single mit einem, ja, echten Heuler aus den 1980er Jahren, den Drangsal und seine Band live immer als krönende Abschlussnummer spielen. 1001 Nacht. Florian Werner hat diese Fassung neu gelesen.
Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riefst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann.
Vielleicht muss man die Gnade der späten Geburt genossen haben, um diesen Song so unvoreingenommen und unironisch interpretieren zu können. Der Sänger Drangsal ist Jahrgang 1993. Die Originalversion des Lieds wurde 1984 veröffentlicht, war im Sommer jenes Jahres aus keiner öffentlich-rechtlichen Hitparade wegzuhören und stammt natürlich von dem Deutschrocker Klaus Lage.
Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals Kegeln gefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst einfach Fernsehen. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren.
Die Eltern Kegelbrüder, die Kinder wie Bruder und Schwester. Lage erzählt hier die Geschichte einer inzestuösen Liebe, deren Reiz freilich darin besteht, dass die Liebenden nicht biologisch miteinander verwandt sind und mithin gegen keine moralischen oder juridischen Regeln verstoßen.
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht.
Oder geht es womöglich um etwas ganz anderes? Schließlich spielt der Titel des Songs auf die Geschichten aus den 1001 Nächten an, die bekanntlich nicht primär von Liebe oder Sex handeln, sondern von der schieren Kraft des Erzählens.
Salam and good evening to you, worthy friends. Welcome to the fabled city of Akraba. City of flying carpets, soaring heroes, famous love ballads, and more glitz and glamour than any other fictional city in the world.
Jede Nacht muss Scheherazade, dem mordlüsternen König eines fiktiven Reiches, eine Geschichte erzählen. Jeden Morgen beendet sie ihre Erzählung mit einem Cliffhanger, sodass der König sie bis zum nächsten Abend leben lässt. Nach 1001 Nächten gewährt der König ihr Gnade. Und ja, in einer Fassung der Geschichtensammlung feiert er in dieser letzten Nacht auch Hochzeit mit ihr.
Oh, wie viele Nächte musste ich nicht, was gefehlt hat?
Vielleicht geht es also auch in den 1001 Nächten von Drangsal bzw. Klaus Lage nicht um erotische Anziehungskraft, sondern um ästhetische Erfahrung. Dafür spricht auch die mysteriöse Schlussbildung des Refrains. Zoom. Der Begriff stammt aus der Optik und beschreibt eine abrupte Veränderung des Nähe-Distanz-Verhältnisses. Was vorher weit weg war, erscheint plötzlich nah. Oder umgekehrt. Dies entspricht ziemlich genau der Definition der Aura, wie sie der Philosoph Walter Benjamin gab. Die Aura, also die Unmittelbarkeitswucht eines Kunstwerks, bestehe in der einmaligen Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag.
Alles war so vertraut, jetzt ist alles neu.
Auch das Lied von Klaus Lage erschien nach Jahrzehnten der Formatradio-Vernudelung allzu vertraut, als dass da nochmal ein ästhetischer Funke hätte überspringen können. Die Version von Drangsal rückt es nun auf einen Schlag in ferne Nähe, lässt es auratisch aufleuchten. Tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert, aber beim 1001. Hören erscheint der Song plötzlich in ganz neuem Licht.
Tausendmal berührt.
1001 Nacht in der Fassung von Drangsal, gelesen von Florian Werner für die Lesart im Deutschlandfunk Kultur.